Einen schönen guten Morgen. Ich melde mich also ordnungsgemäß wieder aus meinem Urlaub zurück. Schön, dass ich da bin. Ich kann mir keinen besseren Sonntag vorstellen. Ich habe nichts Besseres zu tun, als heute Morgen da zu sein. Und sprecht es mit tiefem Herzen und Freude an euch allen. Halleluja. 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 Claudia hat schon gesagt, wir befanden uns in der zweiten Staffel zum ersten Petrusbrief. Was da alles so vorkam an Ermahnungen und Ermunterungen, hat Claudia schon ganz kurz anklingen lassen. Es ging um die Frage des Staates, wie ist es mit der Ehe und der Gemeinde und wie ist es mit den Sklaven, die wir ja alle in der Weise nicht sind. Aber die Frage, die Sklaven damals wie heute beschäftigt und jeden Menschen beschäftigt, wie kann er einen Umgang damit finden, wenn ihm Ungerechtes geschieht? Sklaven damals ist so viel Ungerechtigkeit sozusagen. Sie mussten so viel Ungerechtigkeiten erleben, dass die Frage des erlittenen Unrechts bis heute quicklebendig unter uns ist. In der Weise sind und bleiben wir ein Stück weit diese Sklaven. Heute beginnen wir mit der dritten Staffel zur Predigt 3 zum ersten Petrusbrief, die Oberüberschrift Unsere Identität. Was machen wir in diesen Wochen? Wir machen uns über die Wochen der Predigt 3 hinweg klar, wie Gott uns ansieht, wozu Gott uns gemacht hat und welche Orientierung er uns für unser Leben mitgibt. Damit lassen wir zu, dass wir nochmal Revue passieren lassen, was wir jetzt eigentlich machen. Damit lassen wir zu, uns aus den biblischen Texten, aus dem Kanon unserer Schriften Antworten geben zu lassen. Das lassen wir zu. Wir lassen uns jetzt sagen, was uns im Glauben an Gott bestimmen und was uns leiten soll. Ja, wir könnten ja auch stattdessen unsere Gefühle fragen, was uns bestimmen und leiten soll. Wenn wir jetzt unsere Gefühle fragten, ich sage euch, das wäre ein ziemliches Durcheinander. Wir könnten aber auch Meinungsmacher in unserem Land fragen, wie wir uns als Christen verstehen sollen, was denn nun unsere Identität ist, quasi so von außen. Dann wäre ich, so vermute ich, wie Fähnchen im Wind. Nein, wenn Christen sich nach ihrer Identität fragen, dann sind sie damit einverstanden, es sich aus den biblischen Schriften sagen zu lassen, wer sie sind, was zu ihnen gehört und wie ein gelingendes und im ersten Petrusbrief heiliges Leben in den Fußspuren Jesu geht. Herzlich willkommen dazu. Nun, mit der Staffel 3 kommen jetzt vier Predigten auf uns zu, die ein ganz wichtiges, weiteres, starkes Kennzeichen unseres Glaubens als Christen aufzeigt. Es ist ein Aspekt, den wir nicht gerne haben. Eine Seite unseres Glaubens, die wir lägs an uns, wir komplett abwählen würden. Ein Studienfach, das niemand freiwillig belegen, eine Reiseroute, die niemand buchen und ein Essen, das niemand bestellt, selbst wenn es kostenlos ist. Was mag das sein zur Identität der Gemeinde Jesu, was keiner von uns will, gehört die Bereitschaft zum Leiden. Nachfolge Jesu ist, so unliebsam uns ist und so stark wir jetzt womöglich gleich schon unsere Stacheln aufstellen, Leidensnachfolge. Mögt ihr mehr davon hören? Anfang Juli war Bundeskanzler Friedrich Merz zu einem Interview bei Maischberger eingeladen, hat mir das angeguckt. 75 Minuten Gespräch zwischen Maischberger und Merz. Zwischendurch muss man so ein Gespräch mal ein bisschen auflockern und da griff die Moderatorin zu Entweder-oder-Fragen, die sie dem Bundeskanzler stellte. Also zum Beispiel, das fand ich schon ganz heikel, guckt er eher Fußball-EM der Frauen oder Club-WM der Männer? Ich dachte, oh, der arme Friedrich Merz, jetzt muss er wahrscheinlich lügen. Seine Antwort war beides. Weil hätte er sich für eines entschieden, hätte er am anderen Tag eine Menge E-Mails bekommen. Entweder oder Fragen. Fahrrad oder E-Scooter? Fotoalbum oder Instagram? Ich habe euch ein paar Entweder-oder-Fragen mal mitgebracht, die ich an euch adressiere. Eine Tasse Kaffee mit einem netten Menschen oder Toiletten putzen? Warum lacht ihr? Zweite Frage, ein besonderes Urlaubsfrühstück oder eine Brezel von vorgestern? Einen leichten Schnupfen oder 40 Grad Temperatur? Jetzt habt ihr bestimmt schon aufgehört mit innerlichen Antworten. Wir wählen selbstverständlich, verständlicherweise das aus, was weniger Leiden, weniger Unannehmlichkeiten, weniger Last und Schwere mit sich bringt. Das ist doch klar. Das Angenehme ist uns eben angenehmer. Gegen das Leiden ist anzugehen oder, wenn es sich äußerlich nicht verändern lässt, zumindest innerlich irgendwie einen Weg zu finden, wie dieses Leiden zu überwinden ist. Eine der 5 Weltreligionen, der Buddhismus, ist von der einen großen Frage bewegt. So könnte man den Buddhismus reduzieren. Eine Frage, nämlich: Wie können wir aus dem verhängnisvollen Kreislauf des Leidens, in dem sich unser Leben von Anfang an befindet, wie kommst du aus der Nummer raus? Das ist die Frage des Buddhismus. 460 Millionen Anhänger des Buddhismus suchen den Weg aus dem Leiden heraus zu einer Erleuchtung, wie sie es nennen, oder zur Überwindung des Leidens durch Meditation und einem vorbildlichen Leben. Es gibt eigens diese Religion, die sich zentral mit der Sache des Leidens beschäftigt und damit, wie wir aus diesem Leiden unseres Lebens herausfinden. Weil wir aus verständlichen Gründen, wir haben es gerade gemerkt, das Leiden loswerden wollen. Leiden ist Störung. Leiden ist störend. Geschwister, ist es da nicht erstaunlich, dass in der Mitte unseres christlichen Glaubens ein leidender Jesus steht? Ist es nicht erstaunlich, dass in unserem Glauben sich Gott gerade nicht am Leiden vorbei, sondern durch Leiden hindurch seine Pläne mit der Welt zu verwirklichen sucht? Ist es nicht eigentümlich, dass sich in Kirchen, in Gerichtssälen, auf Berggipfeln Kreuze finden, auf Feldern und Wiesenwegen Kruzifixe aufgestellt sind? An all diesen Orten, wo wir Kreuze und Kruzifixe vorfinden, steht uns ja in gewisser Weise das Leiden dessen vor Augen, der zum bekanntesten Leidenden aller Zeit geworden ist und den die Christen, wir, anbeten. Heute wird gefragt, ist das zumutbar, einen Leidenden sehen oder zumindest an einen Leidenden am Kreuz erinnert zu werden? Nein, meinte vor wenigen Wochen der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, er hatte der Klage von 2 ehemaligen Schülerinnen Recht gegeben. Die Situation war folgende. Im Eingang einer Schule hing ein Kruzifix, das sie immer ansehen mussten, wenn sie in die Schule kamen. Die Konfrontation mit dem Kruzifix vor der Verwaltungsgerichtshof sieht darin einen, jetzt wird es etwas juristisch, Eingriff in die verfassungsrechtlich verbürgte negative Glaubensfreiheit, will sagen, Juristen muss mir meistens übersetzen, das Ansehen müssen eines Kreuzes beschränkt die Freiheit der Schülerinnen, keinen bestimmten Glauben haben zu wollen. Derzeit wird darüber verhandelt, ob das Kreuz abgehängt, das muss es auf jeden Fall, oder an einer weniger exponierten Stelle in jener Schule angebracht werden kann. Klar ist, egal welches Gericht was entscheidet, in der Mitte unseres Glaubens, meines Glaubens, steht ein Leidenskreuz. Und jetzt sind wir vorbereitet auf den Predigttext. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes, aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Ja, die Predigt geht 3 Spuren hinterher. Als erstes baue ich uns eine Brücke von diesem Text zu unserem Credo-Gebäude. Zweitens schauen wir uns an, was wir über den leidenden Jesus erfahren. Und drittens tippe ich 2 Hoffnungen aus oder an, die wir aus guten Gründen haben dürfen. Erstens eine Brücke zur Credo-Gemeinde oder unserem Credo-Gebäude. Den Christen der ersten Jahrhunderte war dieser Text aus dem ersten Petrusbrief, den wir gerade eben miteinander gelesen haben, ungemein wichtig. Das sieht man daran, dass die Verfasser des apostolischen Glaubensbekenntnisses weithin sich an diesem Text aus dem ersten Petrusbrief orientiert haben. Die Wurzel der Worte, die an unserer Credo-Häuserfassade stehen, das apostolische Glaubensbekenntnis, kommen von hier, von diesem Text. Ich will euch das ganz kurz zeigen. Wenn man die Dinge gegenüberstellt, ich möchte es jetzt nicht zu schulmännisch und zu lehrerhaft hier präsentieren, nur kurz, dass man einen Eindruck gewinnt, diese Gegenüberstellung des Textes mit der Gegenüberstellung der Formulierung des Glaubensbekenntnisses. Gelitten, Vers 18, Vers 19, hingegangen, im Glaubensbekenntnis hinabgestiegen. Vers 21, durch die Auferstehung Jesu Christi, auferstanden von den Toten und so weiter. Wir lesen also hier in diesem ersten Petrustext im apostolischen Glaubensbekenntnis von den wichtigsten Stationen Jesu, von den wichtigsten Verben seines Weges. Gelitten, hingegangen, auferstanden, aufgefahren, richten. Man kann es auch nennen, das Evangelium in knappster Form. Für die Christen der damaligen Zeit war das so kostbar, Geschwister, dass welche von ihnen willens und auch bereit waren, für dieses Bekenntnis ihres Glaubens zu leiden. Und weil das auch für uns kostbar bleibt, brachtet ihr die Worte aus dem Apostolikum wohl überlegt in Messing gegossen an unserem Gebäude an. Wenn ich mir das erlauben darf zu sagen, ich finde es übrigens sehr ästhetisch, wirklich schön und ansprechend gestaltet draußen, wenn ihr reinkommt. Doch ästhetisch allein darf es nicht sein. Das Anbringen dieser Worte an unserem Gebäude verpflichtet jene, die hier zu Hause sind. Von allen Seiten also dringt Petrus in seinem Brief immer weiter in diese in dieses Zentrum vor. Er hat zu reden von dem, was geschah am Karfreitag und Ostermorgen. Er hat zu reden von dieser Einzigartigkeit, die die Tür zu Gott geöffnet hat, getötet und lebendig gemacht. Das gilt zunächst zuvorderst für Christus selbst. Aber es galt in der Folge auch für all jene, die um ihres Glaubens willen ins Leiden kamen, weil sie Jesu Fußspuren folgten. Und das gilt auch noch seiner Gemeinde heute. Und wenn es an diesen Sonntagen in der Predigtreihe auch um unsere Bereitschaft zum Leiden geht, dann ist es so. Leiden gehört zur Jesus-Identität. Letzten Sonntag bin ich nochmal fremdgegangen in eine andere Gemeinde und da war dieser beeindruckende Text, als Jesus Israel-Sonntag, als Jesus die Stadt Jerusalem sah. Und wisst ihr, Leiden also nicht nur reduziert auf das Kreuz, sondern Leiden reduziert, als er die Stadt Ebersbach angeguckt hat. Ich erlaube mir das jetzt so zu übertragen. Und er fängt an zu weinen. Weil er leidet an der Stadt Ebersbach. So echte Tränen. Leiden gehört zur Jesus-Identität. So ungern wir das haben mögen. Zweitens, Jesu Leiden, unser Zugang zu Gott. Vers 18 lese ich nochmal. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Ich suche nach der Andrea. Andrea Rieck hatte uns vor einigen Wochen, das ist mir in der Predigtvorbereitung eingefallen, in ihrer Moderation davon erzählt, wie sie und ihr Mann, vielleicht können sich nur welche von euch erinnern, die auch im Gottesdienst waren, wie sie und ihr Mann, ich hoffe, ich sage jetzt alles richtig, sonst müsst ihr aufspringen und es korrigieren, in einem ihrer vielen Urlaube auf einem besonderen Weingut waren. Soweit richtig, gell? Und sie berichteten, wie der Zugang zum Weinkeller nicht einfach für jeden möglich war. Sie hatten sich für die Besichtigung lange im Vorfeld angemeldet. Spontane Besucher bekamen keinen Zutritt. Ich hatte Andrea, wie sie so erzählt, ich habe dich, Andrea, wie du so erzählt hast, abgespürt, wie besonders das für dich und Wolfgang gewesen sein musste, dass nur sie, niemand sonst, an dieser Weinkellerführung teilnehmen konnten. Wie wertvoll hatten sie das erlebt, so bevorzugt zu werden, wie geehrt gefühlt. Nur die zwei zu einer besonderen Führung. Die beiden fanden sich völlig zu Recht auserwählt. Was für ein Vorrecht! Sie beide, große Weinfreunde, bekamen Zutritt in diesen sagenhaften Weinkeller. Die Nicht-Weinfreunde müssen sich jetzt was anderes vorstellen. Was für ein Vorrecht! Jesus hat den Zugang zu Gott ermöglicht. Jesus hat gelitten, damit der Weg frei wird. Der Volksbank-Werbeslogan, wir machen den Weg frei, ist nur ein ganz zarter Abglanz dessen, wofür das Kreuz in den bayerischen Schulen steht. Jesus macht den Weg frei. Zu Gott. Gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, um uns heute schon Anteil zu geben an seinem Weingut, ach nein, an seinem Reich. Und uns heute schon einen Geschmack davon zu geben, welche himmlischen Weinkeller noch auf euch warten, auf euch beide. Das werden komplett andere Weinkeller sein. Jesus wurde, so sagt unser Text, getötet nach dem Fleisch. Das heißt, er war so sehr menschlich und verletzlich, dass Schläge auch bei ihm zu blauen Flecken und Blessuren führten. dass auch sein Körper durch das Martyrium blutete und schmerzte. Jesus war so sehr Fleisch, dass Unwahrheiten über ihn verbreitet werden konnten, dass Schmähungen und böse Worte auch ihn hart getroffen haben. Getötet nach dem Fleisch steht ja, ja. Aber, hört ihr das? Aber, mit diesem großen Aber klingt ein großer Protest und eine große Wende an. Aber er wurde wieder lebendig gemacht nach dem Geist. Weil Jesus nicht nur Fleisch war, sondern auch Geist ist. Darum konnte sein Tod nur das Vorletzte sein, denn der Geist, der kann nur lebendig. Der Geist kann nicht tot. Wo Gott stärker ist als Fleisch, wo Gott stärker ist als wir, da ist auch das Leiden am Ende der Tod keine Gefahr mehr. Der Tod ist dann, und das war auch für Jesus so, nur die Durchgangsstation, wohin? Zum Leben. Dann ist Jesu Leiden, sein Sterben nicht Verlust, sondern Gewinn. Und dann ist seine Erniedrigung und seine Durchgangsweg zu seiner Erhöhung. Und dann ist seine erlittene Not nur Durchgangstor zu seiner Verherrlichung. Und dann ist sein Untergang in Wahrheit Triumph. Und mit ihm ist es auch unser Triumph. Weil wer an ihm hängt, der kommt durch. Darum können wir als seine Auserwählten heute schon eine wahrhaft frohe und getroste und unerschrockene Gemeinde sogar im Leiden sein, weil am Ende der Triumph steht. Damit sind wir beim dritten, Jesus, der Grund unserer Hoffnungen. Zwei Hoffnungen leuchten in unserem Text auf. Die Hoffnung darauf, dass alle von diesem triumphierenden Evangelium hören, und die Hoffnung, dass die Taufe rettet. Die Hoffnung, dass alle das Evangelium hören. Vers 19, ich lese nochmal, im Geist ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Verstanden? Glaub nicht. Martin Luther meinte zu diesem Vers, das sei ein finsterer Spruch, den er nicht verstehe. Auch ehrlich, gell? Lasst es uns dennoch versuchen. Die frühen Gemeinden lasen neben den Schriften des Alten Testaments auch apokryphe Bücher. Das sind Schriften, die nicht in der offiziellen jüdischen Sammlung standen, wie zum Beispiel das Buch Henoch. Könnt ihr mal lesen heute Nachmittag im Internet, Buch Henoch, und dann könnt ihr es lesen. Und das haben die damals auch gelesen. Im Buch Henoch ist unter anderem von einem Kerker, von einem Gefängnis die Rede, worin sich die gefangenen Geister der Verstorbenen befinden. So die damalige Vorstellung. Und diese Stellen aus dem Buch Henoch stehen höchstwahrscheinlich hinter diesen Versen, die für Luther so finster waren, und auf Petrus, die sich Petrus bezieht. Ich kürze das an dieser Stelle ab, sonst wird es für euch zu langweilig. Petrus hat nun das Anliegen, dass Jesus, der ja auferstanden ist, immer noch das größte Interesse daran hat, seine triumphale Botschaft alle Welt wissen zu lassen. Was meint alle? Bis wohin geht das? Sogar bis zu den Geistern im Kerker in einer sonderbaren, uns unbekannten Welt, also zu denen hin, die tot sind. Nochmals die Frage, bis wohin muss diese sagenhafte Jesusbotschaft? Sogar zu denen, die in grauer Vorzeit lebten, bis zurück zu den Zeiten Noahs, zu denen, die ungehorsam waren, die abgesoffen sind, die zu Tode gekommen sind, die nicht durch die Arche gerettet wurden. Ihnen allen, Menschen aller Zeiten und aller Orte, soll die triumphale Nachricht erreichen, dass Jesus den Zugang zu Gott eröffnet hat. Allen soll gesagt werden, dass sich eine bis dahin verschlossene Tür geöffnet hat und dass diese Tür eine Tür ist zum Himmel und dass diese Tür zum Himmel sich einem nur gratis öffnet. Das ist die Botschaft, die wir haben. Die muss, wenn man genau liest, irgendwo auch in Messing an unserer Kirchentür stehen. Hier ist also die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, der auferstandene Jesus ist und bleibt Verkündiger allerorts. Vielleicht ist es für euch ein Trost, ich weiß es nicht. Wenn ihr an jemanden denkt, von dem ihr gerne hättet, dass er dieses Glaubensbekenntnis auch sprechen kann, dann dürft ihr wissen, und er darf vielleicht für euch getrost sein, es gibt einen, der hat sich zur Aufgabe gesetzt. Das Evangelium wird jeder hören und jeder erfahren. Und wenn er hinab muss, ins Gefängnis des Todes. Der Sieg Jesu, der zwar getötet wurde nach dem Fleisch, aber durch den Geist auferstand, wird auch dort bei den ungehorsamen Geistern bekannt gemacht. Es gibt keinen auf dieser Welt und keiner in irgendeiner anderen Welt, wo auch immer sie sein möge, dem nicht das gesagt wird, was auf unserem Credo-Gebäude in Messing steht. Dafür ist Jesus Garant. Das dürfen wir begründet hoffen. Noch zum Schluss die zweite Hoffnung, wofür Jesus garantiert, die Hoffnung, dass die Taufe uns rettet. Ich lese nochmal Vers 21. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel. Und es wird ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Petrus greift also auf ganz ferne Zeiten zurück. Bis zu Noah. Das Wasser zur Zeit Noahs, ein Gerichtswasser. Es ersäufte Menschen. Doch neben dem Wasser, das tötet, gibt es ein Wasser, das aus der Schuld, aus dem Gericht und aus dem Tod rettet. Es ist das Wasser der Taufe. War der schwimmende Kasten für Noah und die anderen sieben die Rettung. So ist es für die Christen in der Diaspora, in Pontus, Galatien, in Kappadokien, der Provinz Asia und Bithynien damals, für uns heute die Taufe, die uns rettet. Wir haben das in diesen Wochen der Predigtreihe zum ersten Petrusbrief gehört. Die Christen, an die Petrus schrieb, waren vom Leiden bedroht. Diese Bedrohungen von außen empfanden sie wie gewaltige, todbringende Fluten, wie die zur Zeit Noahs. Und so wie zur Zeit Noahs die Arche der Rettungsanker für die Acht war, so ist es für sie die Taufe zu ihrer Rettung, weil sie durch die Taufe bleibend zu Christus gehören. Ich frage euch, seht ihr unsere Welt auch manches Mal als ein gewaltiges, todbringendes Meer an? Geht es euch auch so, dass euch ein konfuses Durcheinander umgibt, das nur so schwer unter die Füße zu bekommen ist? Denkt ihr auch manches Mal, wie ich, wie all das zu schaffen ist, mit dem so Bedrohlichen um uns herum? So seid daran erinnert, Geschwister, dass die Taufe euch bereits aus der leidenden Bedrohungslage gerettet hat. Darauf könnt ihr wetten. Darauf setzt. Weil Jesus dich erwählt hat, darfst du hoffen auf die Überwindung deiner um dich tobenden Meere. Du darfst hoffen auf die Befreiung aus jedem erdenklichen Kerker. Und Petrus notiert es auch für uns. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Wer von euch also noch nicht getauft ist und an Jesus, seinen Herrn, glaubt, der ist eingeladen. Amen.